Gendermedizin. Ein Fachgebiet der Medizin, das den Einfluss des Geschlechts sowohl auf biologischer als auch auf sozialer Ebene untersucht, um Erkenntnisse daraus in der medizinischen Versorgung zu integrieren. Wo gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern auf gesundheitlicher Ebene? Worauf sollte aus medizinischer Sicht bei der Behandlung von Frauen geachtet werden? Welche Auswirkungen hatte die Covid-19-Pandemie speziell im Bereich der Frauengesundheit? Und welche Learnings zieht man daraus für die Zukunft? Diese Fragen und mehr beantwortet Dr. Margarete Hochleitner, Kardiologin und Professorin für Gendermedizin und Diversität an der Medizinischen Universität Innsbruck, in dieser Sonderfolge von Gendergerecht und fair Krisen bewältigen. Wir sprechen darüber, weshalb der Hormonspiegel bei Frauen eine wesentliche Rolle spielt, warum eine stimmige medizinische Versorgung sich allen voran an den individuellen Bedürfnissen von Menschen orientieren sollte und weniger am Geschlecht und wie dies am Beispiel von Frauen genau aussehen kann. Viel Freude bei diesem Gespräch. Ja, liebe Frau Dr. Hochleitner, ich freue mich sehr, Sie in dieser Sonderausgabe von Gendergerecht und fair Krisen bewältigen begrüßen zu dürfen und mit Ihnen einen ganz spannenden Einblick in das Thema Gendermedizin zu bekommen. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Frau Hochleitner, was genau kann man sich denn jetzt unter Gendermedizin vorstellen? Was bedeutet das denn genau?
Gendermedizin ist eigentlich die Voraussetzung, wenn wir das, was in den Medien früher personalisierte Medizin oder auch individuelle Medizin oder auch Präsenzmedizin bezeichnet. Also wenn man will, dass man der einzelnen Person das bestmögliche medizinische Angebot macht. Und Sie wissen, es ist in der Medizin schon lange der Begriff Evidence-Based, das heißt auch beruhend auf wissenschaftlichen Kenntnissen. Und wenn man beispielsweise, was vor 30 Jahren so war, Frauen nie untersucht hat, kann man schwer behaupten, dass man weiß, welche Diagnose, Therapie, Medikamente für Frauen die besten sind. Also wenn man das will, dieses individuelle Angebot für jede einzelne Person, dann geht es nicht anders. Bei Gendermedizin versucht die Geschlechtsunterschiede primär mal zwischen Frauen und Männern festzustellen und dann schauen, ob unsere medizinischen Angebote wirklich für beide Gruppen im gleichen Ausmaße zutreffen. Was manchmal ist, ist es praktischer, billiger, günstiger, nicht? Aber manchmal halt nicht so ist. Und inzwischen ist es auch erweitert um Diversitas. Sie wissen, Diversitas ist ja kein medizinischer Begriff, sondern ein ethischer Begriff, der für alle Bereiche eingeführt wurde, wo es darum geht, dass man auf die individuellen Unterschiede der Menschen eingeht. Und in der Medizin sind es auch die wichtigsten Punkte, das hat nichts mit Medizin, sondern es soll in allen Bereichen sein. Aber in der Medizin sind die wichtigsten Punkte neben Geschlecht, was natürlich sehr wohl Mann und Frau Unterschied ist, dann auch Alter, natürlich auch sexuelle Orientierung, religiöse Orientierung, Ethnie, Flucht, Migration für uns aktuell sehen wir dazu, natürlich auch chronische Krankheiten, Behinderungen, also Themen, die die Unterschiede bei den Menschen dann ausmachen. Und natürlich gibt es dann noch die Überschneidungen all dieser Gruppen, also dann wird es ein bisschen komplizierter.
Ja.
Aber wenn man wirklich einer einzelnen Person das bestmögliche medizinische Angebot machen will, sagen Sie mit Ihrem Geschlecht, Ihrem Alter, Ihrer Ethnie, Ihren anderen Krankheiten, Ihren anderen natürlich auch Behandlungserfordernissen, Ihren Vorlieben, der eine will absolut keine Chemotherapie, der andere will absolut keine Operation, das muss man auch berücksichtigen. Wenn man das alles für die einzelne Person dann betrachtet, dann ist immer gesagt, das Beste, was wir Ihnen empfehlen können, wäre das und das. Aber wenn Sie das aus welchen Gründen auch immer nicht wollen, dann gibt es immer eine zweite Lösung, die hat vielleicht ein größeres Risiko oder weniger Langzeitwirkung oder mehr Nebenwirkung, was auch immer, aber es gibt nicht immer, dass man das so jeder einzelnen Person erklärt. Wenn man das will, was eigentlich die Patientinnen lückenlos so wollen, nicht? Dann wird man nichts herumkommen, als eben Gendermedizin zu betreiben.
Das heißt eigentlich, wenn man das so ein bisschen zusammenfassen kann, Gendermedizin hat jetzt nicht unbedingt was mit einem biologischen Geschlecht zu tun, wobei das natürlich auch mit einfließen muss, klarerweise. Also es ist eigentlich sozusagen, dass man auf jede Person einzeln zugeschnitten eigentlich das beste Angebot zur Verfügung stellt. Wo liegen denn dennoch die Unterschiede jetzt zwischen den beiden Geschlechtern, wenn man das jetzt mal auf der biologischen Ebene sich anschaut?
Naja, da ist etwas, was in manchen Kreisen unpopulär schon vorhanden ist. Hormone spielen im Körper eine Rolle, ist ja ganz klar. Und die Hormonspiegel sind unterschiedlich bei Frauen und Männern. Und natürlich gibt es dann einerseits, was ganz klar ist, Hormone sind im Prinzip chemische Verbindungen, dass die mit anderen chemischen Verbindungen, das sind ja die Medikamente, Interaktionen eingehen können, ist ja ganz klar, dass also die Wirkung bei einem Geschlecht dann stärker sein kann, schwächer, dass man höhere Dosen, geringere Dosen braucht, dass es überhaupt nicht wirkt, weil auf dem Rezeptor schon jemand anderer sitzt, nachher nutzt das nichts. Also das, glaube ich, liegt ganz klar auf der Hand. Und das zweite Problem, was Medikamente betrifft, bei Frauen ist ja, dass Frauen sehr schwankende Hormonspiegel haben. Ich sage immer meinen Studierenden, wenn man bei den Studierenden, jetzt bei den Männern heute die Hormone misst, und dann nächstes Jahr wieder, nachher werden sie alle den gleichen mehr oder minder Wert haben. Nicht? Männer haben schon auch Änderungen, aber das geht so linear langsam herunter. Nicht immer gleich bei allen, aber so in der Art, dass keine hier sehr großen Unterschiede sind. Aber bei Frauen, ab natürlich Menopause, ist natürlich im Zyklus, sind jeden Tag andere Hormonwerte. Also wenn meine Studierenden heute misse und übermorgen haben sie wieder ganz andere Werte als im Zyklus, dann natürlich in der Schwangerschaft, bei und nach Geburten, bei und nach Abtreibungen, da gibt's die ganzen Kontrazeptiva, wo mindestens die Hälfte der Hormonbasis ist. Dann gibt's die Hormonersatztherapie für die klimakterischen Frauen. Dann gibt's natürlich einen Wechsel, wo auch sehr große Schwankungen sind. Also Frauen bis wirklich nach abgeschlossenen Wechsel haben permanent unterschiedliche Hormonwerte. Also muss man immer berücksichtigen bei verschiedenen, gerade auch bei Medikamenten, dass sie auf ganz andere Dosis treffen. Dass das einen Unterschied machen muss, ist ja ganz klar.
Ist das auf anderer Ebene auch noch sichtbar?
Ja, selbstverständlich. Wir wissen doch bei fast allen Krankheiten, es wissen alle, wenn man nur nachdenkt, dass gewisse Krankheiten hauptsächlich bei einem Geschlecht, nicht immer bei den Frauen und Männern, sondern bei einem Geschlecht. So Schilddrüsenleiden haben doch häufig die Frauen. Sie kennen sicher auch, sie sind jung, aber ihre Großmutter, Tanten, Eltern, da gibt's Frauen, die Schilddrüsentabletten nehmen sollten zumindest, hoffentlich auch nehmen, die einmal im Jahr vielleicht zur Schilddrüsenkontrolle gehen können, sollten. Sie kennen wenige Männer. Wir haben immer gesagt, beispielsweise mit der Neurologie, ja, Parkinson kriegen die Männer, Alzheimer die Frauen. Wir wissen bei Lupus erythematodes, dass 90% der diagnostizierten Krankheitsfälle Frauen sind. Also bei fast allen Krankheiten ist so, dass nicht nur die Prozentzahl unterschiedlich ist, was auch schon bemerkenswert ist, sondern auch dann das Auftreten, bei manchen schon in der Jugend, manche bei einem anderen Geschlecht vielleicht erst nach dem Wechsel oder im Alter, dass die Behandlungserfolge unterschiedlich sind, dass die Modalität unterschiedlich ist. Ja, und dann fragt man sich, warum? Nicht? Hoffentlich, das ist die Gendermedizin, also eher die universitäre Medizin. Da haben die meisten ja geforscht, warum ist der Unterschied? Weil wenn man draufkommt, warum ein Geschlecht, und das ist ja unterschiedlich, welches Geschlecht. Aber wenn man draufkommt, warum ein Geschlecht bevorzugt ist, die Krankheit seltener kriegt, wenn sie kriegt, besser damit umgehen kann, weniger schnell oder überhaupt nicht dran stirbt, dann wäre, wenn man das rauskriegt, was der Mechanismus dahinter ist, die Chance, dem anderen Geschlecht das auch zukommen zu lassen. Also das ist schon spannend. Ich meine, also als Beispiel, wo wir alle miterlebt haben, wir haben doch erlebt, wie diese vier Medizinexperten, unsere Regierung damals bei Corona immer jeden Tag am Anfang mitgeteilt haben, dass wir alle jetzt daheim bleiben müssen und brav sein und so weiter, weil sonst die Großmutter stirbt. Jeder hat immer gewusst, dass Infektionskrankheiten fatal dann mit Sepsis in der Situation häufiger bei Männern auftritt. Es sind auch dann mehr Männer an Corona gestorben als Frauen. Also das hat man ja immer gewusst. Also solche Dinge sind keine Neuigkeit, auch wie man damit umgeht, in dem Fall mäßig, aber und wie man dann auch sucht zu kennen, warum. Da wissen wir warum, da geht es ums Immunsystem. Das Immunsystem wird durch Östrogene verstärkt. Also haben Frauen weniger wirklich fatale Infektionen und Todesfälle an Sepsis und Frauen auch weniger Krebstodesfälle als Männer. Weil da die eigene Abwehr gegen Infektionen und gegen Krebserkrankungen bei Frauen besser wird. Dafür haben Frauen dann mehr, weil das Immunsystem eben stärker ist. Also ihr kostet ja alles einen Nachteil. Nicht? Deshalb haben die Frauen dann mehr Allergien, Unverträglichkeiten, Nebenwirkungen. Sie kennen alle die Geschichten, dass er mit den Medikamenten da geht, das kann ich nicht nehmen, das kann ich nicht nehmen und da habe ich den Nebenwirkungen und so weiter. Das gibt bei Männern kaum. Also alles hat seine Vor- und Nachteile, aber man muss halt sie berücksichtigen und darüber auch sich dann auskennen und die Patientin richtig beraten.
Wie ist denn Ihr Zugang persönlich zu diesem Thema? Also wie sind Sie denn eigentlich in diese Gendermedizin-Richtung gelangt?
Naja, prinzipiell war ich immer Feministin, also schon vom Gymnasium schon. Und dann ist mir schon aufgefallen, ich bin ursprünglich Kardiologin. Und dann ist mir schon aufgefallen, dass auf der kardiologischen Intensiv eigentlich praktisch nur Männer waren. Da fragt sich dann irgendwann, und wir immer gewusst haben, da gibt's ja jetzt ja Statistik, von der Statistik Austria, dass jedes Jahr ein bisschen mehr Frauen als Männer an Herzdolle in Österreich sterben. Da fragt man sich irgendwann, warum man nicht einmal probiert, denen vielleicht auch dann irgendwelche Hightech-Sachen zukommen zu lassen. Ne? Wir haben immer so gehabt, also ein bisschen mehr Frauen, das ist ja in der EU so seit dem Zweiten Weltkrieg. Es hat nichts mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, sondern die Aufzeichnungen sind da besser, man kann schneller auswerten. Ne? Und da waren immer ein bisschen mehr Frauen seinem Herz gestorben. Das ist auch in der EU so, dass mehr Frauen und Männer ein Herz, also Totenschein haben. Dann ungefähr damals, also so in den 90er Jahren, mindestens doppelt so viele Männer wie Frauen haben eine Herzkardinuntersuchung bekommen. Mindestens dreimal so viele Männer als Frauen haben eine Bypass-Operation bekommen. Die Herztransplantationen waren auch hauptsächlich für Männer. Man fragt sich halt eine Feministin einmal, was wäre, wenn man mal probieren würde, den Frauen das auch alles zukommen zu lassen. Und wenn dann natürlich der Kräutertee, der für Frauen vorgesehen war und die Herztransplantation, die Kostenunterschiede bekannt sind, und wenn man kardiologisch weiß, was ungefähr, dann wird Feministin misstrauisch. Dieser billige Kräutertee, gell, nichts gegen Kräutertee, aber diese Versorgung der Frauen ist halt dann verdächtig.
Verständlich, ja. Und ist ja auch vor allem, wenn man ein neugieriger Geist ist und da ein bisschen hinter die Kulissen blickt, dann fällt einem das natürlich auf. Ja. Ich meine, Sie haben es schon so ein bisschen benannt, also Sie haben gesagt, Sie sind Feministin, das heißt, es beantwortet wahrscheinlich so ein bisschen meine Frage, aber warum ist Ihnen dieses Thema denn persönlich so ein Anliegen dann auch über die Jahre geworden?
Naja, das war erstens, wie gesagt, in der Kardiologie hat man diese Unterschiede dann, wenn man es einmal irgendwie verarbeitet hat, bewusst war, hat man es ja gesehen, nicht nur ich, sondern auf jeden Fall, die ersten Frauen waren die meisten Kardiologinnen, ne? Die Frontfrauen in der Frauengesundheitsbewegung, die akademischen. Und das war der eine Punkt. Und natürlich ist das so in der Kardiologie, da gibt es Daten. Nicht? Wir haben sehr viele Fälle, leider, aber es gibt sehr viele Herzinfarkte. Es gibt ist auch eigentlich eine eindeutige Diagnose. Und dann ist die Kardiologie nie so arm, dass man nicht doch irgendeine Studie machen kann. Also man muss auch die Möglichkeit nicht nur die Fälle haben. Wenn seltene Krankheiten ein bisschen schwieriger, nicht, dass man dann 40.000 Herzinfarkte zusammenbringt und so. Und man muss auch, wenn auch nicht viel Geld, aber ein bisschen Geld, also Kardiologie ist in der Regel nicht so arm, dass man nicht irgendwelche Daten auswerten kann. Also hat das schon geholfen. Und dann ist natürlich auch die Bevölkerung und auch die Gesundheitspolitik, es ist trotzdem schwierig gewesen, aber noch eher aufmerksam auch auf Herz, und das sind die Hauptursache. Und wenn man sagt, naja, da, vielleicht interessiert's dann, da hat man auch die Medien, also ich muss mich immer sehr bedanken, die Medien haben uns geholfen, ohne Medien wären wir nicht so weit kommen. Und natürlich ist ja auch Planung, weil wir uns denken, ein Herz, bei Herzchirurgie muss ein Herz-OP, das geht auch, wenn ich das Geld auftreibe, als Gesundheitspolitiker nicht bis morgen, da muss ich umbauen und so weiter, ne? Diese ganzen, da muss eine Station machen, da muss ich intensiv, das sind ja lauter Planungen, die nicht über Nacht gehen. Und nur mal zur Hauptursache, dann ist natürlich schon auch die Gesundheitspolitik irgendwann zu motivieren, sich mit dem Thema zu beschäftigen oder das anzuhören. Da war Herz sicher, deshalb, wie gesagt, die Frontfrauen, die Anfang waren alle gerade so.
Und so haben Sie quasi auch dann den Zugang dazu gefunden und auch gesehen, ja, da ist auch Handlungsbedarf und da braucht es eigentlich letztlich auch mehr und über die Kardiologie hinausgehend eigentlich.
Ja, natürlich.
Ich würde ganz gerne mal so ein bisschen zur Pandemie zurückkommen oder mal schauen in diese Richtung, obwohl wir ja schon viel darüber gehört haben. Aber ich glaube, gerade das Thema Gendermedizin ist ganz, ganz interessant, in diesem Kontext sich auch noch einmal anzuschauen. Und die Covid-19-Pandemie hat ja sehr, sehr vieles bewirkt. Ich würde sagen, vieles im Negativen, aber auch vieles im Positiven, wie man es auch immer sehen möchte. Was hat sie denn genau im Bereich der Gendermedizin gebracht, diese Pandemie?
Sehr viel Negatives. Es war erstens, wie ich schon gesagt habe, es war schon lange bekannt, dass bei Infektionskrankheiten Frauen eher geschützt sind durch eben die Hormone im Immunsystem. Das hat man schon lange gewusst. Natürlich sind Infektionskrankheiten normalerweise immer in Europa und in Westeuropa nicht so von Dramatik für Medien, für Bevölkerung, weil es Antibiotika schon länger gibt. Nicht? Das ist deshalb wahrscheinlich nicht so im Bewusstsein, aber ich meine, das hätte man gewusst. Und dann behaupten, dass also die Frauen sozusagen die Schuld sind, wegen der Großmutter, wegen der Mutter, müssen sie alle daheim bleiben, müssen machen und so weiter. Das ist sicher etwas, was für die alten Frauen nicht gerade hilfreich war. Sie wissen, es sind die Altersheime, Pflegeheime mehr oder minder gesperrt worden. Es sind die, auch die zu Hause konnten nicht mehr mit ihren Enkeln verkehren. Also das war sicher für viele alte Frauen schon eine psychische große Belastung. Wir wissen, dass dann Alte, die so Richtung vielleicht Altersdemenz gehen, es sehr schwierig ist, wenn sie so kognitiv überhaupt keinen Anspruch mehr haben. Also das alles war sicher sehr schwierig ist und hat sie auch heruntergebracht. Dann natürlich das Letzte für die jungen Frauen, war es vielleicht noch dramatischer, wenn man das jetzt werten will. Erinnern Sie sich an das unselige Homeschooling und Homeoffice? Also bei uns zumindest, wo ich es gesehen habe, war es so, dass die Männer, wenn sie im Homeoffice waren, haben sie sich in ihrem Zimmer oder im Schlafzimmer nach dem Frühstück, das natürlich die Ehefrau bereitet hat, eingesperrt und durften nicht gestört werden, weil sie ja natürlich jetzt arbeiten. Die Frau durfte nachher neben dem Kind gleich Homeschooling machen, gleich Homeoffice und zugleich noch kochen und putzen und waschen. Also das war schon eine... Die Feministinnen haben gesagt, das war ein Backlash in die 60er oder 70er Jahre. Die Diskussion habe ich mich nicht beteiligt, weil es ist ganz wurscht, in welches Jahr, jedenfalls der Backlash war es. Die Kinderbetreuungen haben gesperrt, die Großmütter sind ausgefallen, also es war katastrophal. Und gerade bei uns, ich meine, in der Klinik, wo wir eigentlich den Betrieb aufrechterhalten müssen, können Sie sich nur vorstellen, was das dann für die Frauen geheißen hat. Also das war ganz fatal. Bei den Patientinnen war es so, dass man am Anfang haben sie wirklich Angst gehabt vor der Klinik. Sie haben gewartet, da sitzt dann der Coronavirus und frisst sie, wenn sie sich nähern. Und die haben wirklich Angst gehabt, die haben mir hergetraut. Wir haben riesige Rückgänge gehabt bei akuten Herzinfarkten, bei akuten Schlaganfällen. Und da glaubt ja niemand, dass man, wenn Corona kommt, die das nicht mehr haben. Nur zu Stress inzwischen ein anerkannter Risikofaktor für Herzinfarkte. Aber riesige Rückgänge. Dann war natürlich... auch da die Angst zum Herkommen. Dann war natürlich, dass alle Betten, alle, aber sehr viele gesperrt waren für diese Corona-Fälle. Also für die anderen Patienten war es so doppelt schwierig. Da ist dann der immer schon vorhandene oder schon lange vorhandene Pflegenotstand also richtig aufgeprallt, der war aber wahrscheinlich auch schon. Also für die Patientin hat sich die Lage wesentlich verschlechtert und die Chancen, die Angebote wesentlich verschlechtert. Einem niedergelassenen Bereich haben viele zugesperrt, haben Leute nur mit Voranmeldung und so weiter. Also es war alles sehr schwierig. Und dann geht es natürlich noch weiter, wenn wir denken mit den chronischen, mit den Kranken, da war halt so, da sind Selbsthilfegruppen ja sehr, sehr hilfreich. Gerade die Frauen können sich mit dem beschäftigen, Männer sind da schlechter, aber Frauen sind kommunikativer. Bei den Selbsthilfegruppen oder so Vernetzungen sehr gut, gerade die Onkopatientinnen, das ist ja sehr großartig immer gewesen. Jetzt müssen sie aber denken. Wenn die Selbsthilfegruppen weiter bestehen hätten sollen, hat es geheißen, da muss dann die Opfer, die das machen, natürlich erstens einen Laptop haben, muss sich mit dem Computer gut auskennen, muss das vernetzen. Die haben sich ja normalerweise getroffen, das war ja keine Online-Unterhaltung, sondern da trifft man sich, da spricht man zusammen und so weiter. Jetzt muss das schon funktionieren. Da sind ja da zum Teil viele alte Frauen dabei, die vielleicht doch nicht so gut in dem Sinn, auch viele Arme, die nicht alles haben. Also sind die Selbsthilfegruppen sehr zurückgegangen, sehr kaputt gegangen, viele auch nicht mehr reaktivierbar danach gewesen. Also die Frauen sind nicht nur daheim gesessen, haben sich nicht mehr ins Krankenhaus getraut, nicht mehr zu ihrer Hausärztin, sondern haben auch ihre Selbsthilfegruppe weitgehend verloren. Das Gleiche hat natürlich zugetroffen für die ganzen Gewaltangebote etc. Die meisten haben ja nicht ein sicheres Telefon gehabt, wo eben der Gewalttäter, der ja häufig der Partner ist, nicht dazukommt. Also da Rückgänge bei Meldungen. Auch natürlich hat es gegeben Angebote, dass man telefonisch dann Hilfe suchen kann, sich auf. Nur, wollen sie nehmen übel, Täter telefonieren? Also das war also für die Frauen im Ganzen war das ein unglaublicher Rückschlag. Es war nachher das ganz Scheußliche auch, was ich ja wirklich fast als Folter betrachtet habe. Es hat doch lange keine Studien gegeben und keine Empfehlungen, was man jetzt mit Schwangeren tun soll. darf ich schwanger werden in Corona-Zeiten? Darf ich mich oder muss ich mich davor impfen lassen? Oder in der Schwangerschaft und wann, am Anfang oder am Ende, in welchem Monat? Gibt es Schäden für die Kinder? Wenn ja, welche? Da kann man ja nicht einmal untersuchen lassen, wenn ich nicht weiß, welche Schäden. Nutzt da eine Fruchtwasserpunktion, was ja immer ein gewisses Risiko ist, nichts, weil ich nicht weiß, was ich schauen soll. Weil nur weil da vielleicht dann eine Corona drinnen ist, heißt es ja nicht, dass das Kind deshalb beschädigt ist. Auch ein Ultraschall, was soll der arme Doktorin dann schauen, wenn ich nicht weiß, welche Schäden diese Krankheit machen könnte. Also das war sicher für viele eine echte Folter. Und das müssen wir vorstellen, 9 Monate nicht wissen, ob das Kind jetzt geschädigt ist oder nicht. Das verhalte wirklich für Folter. Und das war also sicher auch eine ganz schlimme Sache. Da müssen Sie denken, es sind immer Frauen dabei, die doch schon länger versuchen, ein Kind zu sehen. Nicht sagen, gut, jetzt wäre ich halt verhüten, bis die Corona vorbei ist. Erstens hat niemand gewusst, wann das vorbei ist. Und zweitens haben nicht alle noch geglaubt oder in Wahrheit noch so viel Freivalenzen gehabt, dass sie jetzt mal ein paar Jahre warten können. Also das war auch ein ganz schlimmer Punkt in meinen Augen. So war eine große Kombination dann natürlich mit den Vorsorgeuntersuchungen. Ich meine, sicher kann man über Vorsorge immer lang reden und wie viel das noch wirklich nutzt und so weiter, aber wir haben ja ein Gesundheitssystem, wo man immer stolz war, vor allem unsere Politiker, wo man also einiges an Vorsorge. Plötzlich war das nicht mehr notwendig. Das Erste, was geheißen hat, die unnotwendigen Operationen und die Vorsorge streichen wir. Da ist ja die Frage, wenn es bisher alle aufgefordert worden sind, oder müssen sie endlich einmal Vorsorge gehen und diese Gesundheitsuntersuchung und die Brust und so weiter, und als Kreis eine Vorsorgeuntersuchung braucht man nicht. Also das ist auch eine Motivation natürlich für Patientinnen, aber auch eine, natürlich sind wir uns auch wahnsinnig zugegangen, gerade die Mammographie. Ja, wenn wir sie nicht brauchen, hätten wir sie nie machen müssen, weil die meisten Patienten lieben sie nicht so innig, die Brust gequetscht zu kriegen, ne? Kostet uns auch was. Und wenn wir es brauchen, dann hätten wir schauen müssen, wie es weitergeht. Also da sind sehr viele Nachteile für Frauen im ganzen Bereich Gesundheit. Und von dem ganzen Personal wollen wir lieber nicht reden.
Das heißt, das hat eigentlich so ein bisschen die Missstände auch wieder mal aufgewirbelt und gezeigt, wo sind noch die Lücken, die wir uns eigentlich anschauen sollten, gerade eben in der Gendermedizin eigentlich auch in der Unterscheidung, da vielleicht sogar die blinden Flecken noch einmal richtig schön aufgezeigt sozusagen.
Natürlich, ja. Und das war fatal. Also das waren, die Frauen waren also vielfach da, auch in ihrem Gesundheit, wenn man sagt, Gesundheit ist das höchste erreichbare Stand von physischem, psychischem, sozialem Wohlbefinden, das haben sie da nicht erreicht. Sondern der niedrigste erreichbare Stand so ungefähr, physischem, psychischem und sozialem Wohlbefinden.
Also Krisen sind ja eigentlich Weggabelungen, meiner Meinung nach. Also das heißt, sie zeigen uns auf, wir können entweder in dem alten Weg weitergehen oder wir können etwas daraus lernen und aus den Erkenntnissen und Erfahrungen was daraus machen und einen neuen Weg einschlagen. Das heißt, dass man sagen, wir lassen etwas Besseres und vielleicht auch Passenderes daraus entstehen. Was haben wir denn aus dieser gesundheitlichen Krise gelernt, jetzt im Bereich Gendermedizin?
Naja, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass immer noch, was man, also ich und der andere schon ist, haben es gewusst, dass immer noch die Frauen in unserer Gesellschaft keine Chancengleichheit haben, nicht? Dass sie eben bei Krisen immer die Hauptleidtragenden sind. Ich erinnere nur an Homeschooling, Homeoffice und die ganzen Haushalt und die Sachen. Kinderbetreuung, dass da immer eigentlich die Frauen die sind, die hauptsächlich darunter leiden. Und man hat da wieder gesehen, dass natürlich alte Frau in unserer Gesellschaft nicht der günstige Position ist, weil die sind ja die, die so ungefähr die Schuld gegeben wurde, die weggesperrt wurden. Das ist natürlich auch psychisch und psychologisch nicht ganz großartig, oder? Die Frauen waren so erledigt, so erschöpft durch diese ganze Fülle von Unerfreulichkeiten, dass sie gar nicht mehr imstande waren, sich zu wehren. Die haben gar nicht mehr randaliert, die haben gar nicht sich beschwert, die haben gar nicht Forderungen gestellt, die haben einfach nur versucht, den Tag auch noch irgendwie zu überstehen.
Ja, weil es natürlich nicht nur auf gesundheitlicher Ebene einen Unterschied gemacht hat, dass quasi die Empfehlungen und die Kommunikation ja nicht unbedingt auf Frauen jetzt abgestimmt war, weil, wie Sie ja schon gesagt haben, da mit den Infektionen, dass die anders wirken bei Frauen oder dass da einfach ein besseres Immunsystem dahinter steht, dafür Allergien und Unverträglichkeiten wieder verstärkt sind. Wie geht man in der Schwangerschaft um mit Impfung? Soll ich das machen oder nicht? Also das hat ja sehr, sehr viel an Unsicherheit auch geschürt in den Köpfen. Und dann noch die mentale Belastung zusätzlich hat natürlich so ihr Übriges getan und dazu beigetragen natürlich, klarerweise. Ich meine, ein Problem anzuerkennen ist mir ganz, ganz wichtig und auch zu zeigen, wo sind die Missstände und das einmal auch zu thematisieren, das ist extrem wichtig. Dennoch ist es ja dann auch trotzdem notwendig, dass man nicht quasi in diesem Problem denken bleibt, sondern versucht, in eine lösungsorientierte Herangehensweise zu gehen und zu schauen, was kann man denn jetzt mit diesen Erkenntnissen draus machen? Welche konkreten Lösungsansätze gibt es denn aus den Learnings der Pandemie im Bereich der Gendermedizin?
Naja, für die Gendermedizin aus unserer Sicht wäre ganz nett, wenn Dinge, wie gesagt, wie dies mit den Infektionen, die seit Jahrzehnten unbestritten bekannt sind, das sind nicht irgendwelche Fixideen von irgendwelchen Genderfrauen, sondern das ist unbestrittenes Faktum. Wenn diese Dinge dann auch in Krisen vielleicht berücksichtigt würden, es hat niemand von den ganzen Bildungspolitikern nur einmal mit irgendjemandem von der Genderfront gesprochen. Ja, das ist halt nicht hilfreich, nicht? Also, dass wir nur maximal beachtet werden, wenn sonst kein Thema ist, ist halt ein bisschen schwach, nicht? Hat sich in dem Fall auch nicht wirklich bewährt. Und das Nächste ist halt, dass man, glaube ich, die Dinge, die man schon sehr lange weiß, man weiß mit dem Pflegenotstand, man weiß natürlich mit den Krankenhäusern, wo also immer mehr Patienten und nicht in jedem Bereich und mit den Kosten, mit dieser Teilung, was zahlt das Land, die Gemeinde, der Bund, dass diese Dinge sind ja keine neuen Erfindungen der Corona-Zeit, sondern über denen reden wir zum Teil seit Jahrzehnten, nicht? Und dass sie eben gerade im Gesundheitssystem sich hinausschieben, nicht wirklich bewährt, weil es kann immer irgendeine Krise geben, irgendeine zusätzliche Belastung und dann explodiert es. Und ich meine, da muss ich auch sagen, wir haben doch diese, wenn auch nicht stattfindet, aber angekündigten Pandemien dauernd gehabt. Sie wissen, da war ja die Hühnerpest und immer, und das ganze Zeug, immer ist die ganze Menschheit gestorben, dann waren es nur 5 oder so, aber es war ja immer angekündigt, Pandemien, nicht? Haben wir ja viele hintereinander erlebt. Oder ein Ebola sind auch mal alle gestorben, nicht? Wir haben jetzt noch die ganzen Schutzanzüge, das Zeug ja im Keller. Also es waren schon Warnungen oder Hinweise, dass sowas einmal kommen könnte. Und nur wenn wir da immer Glück gehabt haben, ist halt die Hochrechnung, dass wir immer Glück haben werden, halt schon so brutal optimistisch sollte man eher nicht sein. Nicht? Also das ist der Vorwurf auch, dass man ja gerade auch so Infektionen, man hat es ja gesehen. Nicht? Und selbst mit Grippe, wenn man jedes Jahr Grippeinfektion gehabt, mehr oder weniger. Wir wissen ja, es hat da mal eine ganz scheußliche Grippe weltweit gegeben, das ist damals die ist länger her, aber das kann immer passieren. Also, dass sowas passieren kann, war unbestreitbar. Und dann muss man sich eben vorbereiten, nicht? Und dann nur sagen, uns wird schon nichts passieren. Warum eigentlich? Na, das ist schon, also das muss ich schon sagen, es war nicht, dass das war Kompo Corona, das ist natürlich zu vor dem Pech gewesen. Aber dass irgendeine Infektion einmal wirklich uns alle erwischt, das hat man sich ausrechnen können. Da gibt es Wahrscheinlichkeitsrechnungen, nicht? Die 10. Pandemie wird uns halt erwischen und es wird wieder mal eine Grippewelle geben, wo es genauso viel Tote geben kann. Das haben wir ja schon gehabt. Ne?
Gibt es irgendwelche Erkenntnisse, die man sozusagen aus dieser Ungleichheit jetzt in der Pandemie gezogen hat? Schon Best-Practice-Beispiele in der Praxis, wo man sagt, das hat man dann schon einfließen lassen?
Ja, natürlich Best-Practice-Beispiele. Es gibt natürlich da was intensiv, was natürlich Stationsführungen, was auch mit aber das sind natürlich Best Practice Beispiele, die es immer geben. Nur Best Practice heißt, es macht eine ganz kleine Gruppe, es macht 1-2 Leute. Wenn das nicht generell gemacht wird, dann wird das nicht viel bringen. Wenn man die Patienten krankenhausweise verbetteln muss, weil das ist einfach etwas. Oder wenn ich dann höre, wie damals unser Bundeskanzler Kurz gesprochen hat, wenn wir jetzt nicht brav sind, alle daheim bleiben und so weiter, dann wird es eine Triage geben müssen. Seit in der Medizin Arbeit hat es eine Triage geben. Also die Neuigkeitswerte, das war nie so, das wird ja nie so sein, dass man wirklich für jede Patientin, jeden Patienten, beispielsweise wenn ein Herzinfarkt oder so ein Intensivbett hat, das ist in ganz Europa nicht ganz. Aber dann sagen, wenn wir jetzt nicht brav sind, dann gibt es eine Triage, wir haben das seit Anfang der Arbeit nicht mehr gehabt. Natürlich muss man immer überlegen, wer profitiert am meisten davon, wer hat es am dringendsten, wie tun wir jetzt da, wie wechseln wir. Aber ich meine, dann so tun, als ob das erste Mal wäre, das sind lauter Sachen, die ich schon sehr aufreizend finde.
Man sieht die Missstände und sieht, wo es Handlungsbedarf braucht. Aber manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, es sind einem so ein wenig die Hände gebunden, weil man nicht wirklich weiß, wie man das auf persönlicher Ebene ja vielleicht auch irgendwo mitgestalten kann oder auch mit beeinflussen kann. Was könnten wir denn tun, dass wir da auf vielleicht persönlicher Ebene einen Beitrag leisten, dass wir aufzeigen, Gendermedizin ist einerseits einmal ganz, ganz wichtig und dass das vermehrt auch wirklich implementiert gehört. Wie können wir dazu beitragen, dass da mehr Bewusstsein auch dafür geschaffen wird?
Es sind zwei Punkte. Einerseits muss die Bevölkerung und auch die Frauen mehr fordern. Aber das ist genau das Problem. Frauen fordern in der Regel nicht. Die meinen, was sie brauchen, kriegen sie eh. Das ist ja so das Paradigma der zumindest früher westeuropäischen, jetzt europäischen Gesundheitspolitik. Jeder kriegt das, was er braucht. Von Steuergeld. Im Prinzip sind alle Gesundheitssysteme in Europa Steuergeld finanziert. Und dann heißt, jeder bekommt, was er braucht. Nur brauchen ist im Deutschen so ein Wort, gell, wer definiert, was sie brauchen. Und die meisten in der Bevölkerung wollen das glauben und glauben das, aber es wird praktisch, ich meine, da wird schon für sie gesorgt. Ne? Wir sind schon eine obrigkeitshörige Bevölkerung, würde ich sagen. Und wenn es heißt, ja, die machen das schon und die sagen, jeder kriegt, was er braucht, also kriegt er das. Das ist sicher nicht hilfreich auf dem Gebiet. Und natürlich, dass Frauen generell weniger fordern, ist auch nicht neu. Dass in allen Gremien überall fast nur Männer oder hauptsächlich Männer, schauen Sie die Bürgermeister, schauen Sie die Landesregierung, schauen Sie die Parteien, schauen Sie wahrscheinlich auch Ihre ganzen Chefs an. Da ist halt überall ein gewisser Mangel an Frauen. Und ich will nicht sagen, dass Frauen alles besser machen, aber wenn halt nirgendwo der Entscheidungsträger entsprechende Frauenzahlen sind, werden die Fraueninteressen nicht so kommen. Als Beispiel, wir haben so, das ist jetzt Jahrzehnte schon, so ein amerikanisches Paradigma für Studien. Man sollte in den Studien Patienten und Patientinnen einschließen, immer ungefähr so viel, wie bei Krankheit auftreten. Also wie ich gesagt habe, wenn wir Herzinfarkt ungefähr gleich für Männer und Frauen, dann halt, machen wir 5%. Wenn Lupus einmal tot ist, 90% Frauen und 10% Männer, machen wir 90% Frauen. Es gibt so gut wie keine einzige Herzstudie heute noch, wo wirklich Prozentzahlen Frauen dabei sind. Ja, wenn wir nicht einmal die Daten haben, dann ist es halt schwierig, dann was fordern. Nicht? Also da ist noch sehr viel Umdenken, aber das ist eher ein allgemeines Problem, dass Frauen und ihre Probleme, Wünsche und Anliegen immer zweitrangig behandelt werden. Wahrscheinlich sehr langfristiges Problem.
Wenn Frauen da jetzt zuhören, was könnten sie denn quasi auf individueller Ebene tun, wenn sie zum Beispiel in ein Gesundheitszentrum gehen oder zu einem Arzt oder zu einer Ärztin gehen? Gibt es da irgendetwas, was wir auch dazu beitragen könnten, damit sozusagen diese Unterschiede mehr berücksichtigt werden?
Ja, das ist natürlich immer der Punkt, findet man einen Arzt und Ärztin, die das sich zu Ärzten nimmt. Da muss ich sagen, wir haben seit fast 20 Jahren in der Pflichtlehre in der Medizin und in Innsbruck. Also wir haben Humanmedizin, Zahnmedizin und Molekularmedizin. Da ist in der Pflichtlehre Gendermedizin und auch in die Pflichtprüfungen. Wir haben sie im klinischen PhD, 3 Semester Pflicht mit Prüfungen. Wir haben sie in die Habilkurse, Verpflichtkurse mit den Habilitanten drinnen. Ich habe heuer, glaube ich, das 20. Mal in Grado, da ist immer eine riesige Ärztefortbildung für die Niedergelassenen. Das ist eine Woche und da ist von 8 Uhr früh bis 8 Uhr abends 10 Parallelveranstaltungen. Also da kann man diese Fortbildung, die Gott sei Dank hat sich schon vorgeschrieben, ist wirklich absolviert. Da bieten wir jetzt seit 20 Jahren Gendermedizin auch an. Wir haben eine Ringvorlesung, die als Fortbildungsveranstaltung anerkannt ist. Also wir sind natürlich auch, es ist ja alle Gesundheitsberufe notwendig. Wir sind auch in der Pflegeschule, wir sind in der FH Gesundheit, wo die technischen Berufe, wie die Physikaltherapie, die Hebammen, die Röntgenassistenten und so weiter ausgebildet werden. Also sowas dauert selbstverständlich eine gewisse Zeit, aber wir machen das schon lange und das sollten und könnten auch andere natürlich mehr machen. Es ist in Deutschland jetzt wirklich auch im Regelstudium Gendermedizin hineingekommen. Früher waren immer 2 Plätze, ne? Das ist ein bisschen wenig für das ganze Deutschland und so. Sogar die Schweiz, die wir immer im Verdacht haben wegen Wahlrecht, dass sie da nicht ganz an vorderster Front kämpfen, nicht mit den Gendersachen, haben jetzt versuchen schweizweit, also Gendermedizin zu implementieren. Also es geschieht schon was, aber natürlich so soziologische Ideen brauchen eine gewisse Zeit, bis sie greifen. Was wir jetzt machen, es gibt auch Diplome in der Gendermedizin, Diplom von der österreichischen Ärztekammer, wir werden jetzt den ersten Kurs anbieten und dann haben die Ärzte und Ärzte, die dort waren, ein Schüttel, das können sie in der Praxis aufhängen, diplomiert, also Diplom Gendermedizin, da wissen die Patienten, diese Person beschäftigt sich damit, interessiert sich dafür. Das ist der Anfang, also ich glaube Ihnen natürlich dann zum Unzufriedensein, ist ja klar, aber es dauert naturgemäß etwas, bis solche Dinge greifen. Aber sie gehen vorwärts, glaube ich schon.
Und ich glaube, das ist auch wichtig für alle ZuhörerInnen. Man kann immer wieder etwas bewegen, selbst wenn man es nur anspricht.
Also, die Zuhörerinnen was tun wollen. Sie können den Landesrätinnenräten für Gesundheit schreiben. Sie können ans Ministerium schreiben. Sie können der Ärztekammer schreiben. Heutzutage mit den Mails ist der Aufwand eher bescheiden. Das kann man locker machen. Sie können natürlich dann wirklich Ihre Ärzte auch fragen, ist dieses Medikament geprüft für Frauen, was ist da und so weiter. Also da können die Patientinnen schon fordern und natürlich eine, es gibt ein Frauengesundheitszentrum eigentlich in jedem Bundesland inzwischen. Also, überall wäre natürlich Optimierungsvorstellung, aber es gibt schon, also ich glaube, die mündige Bürgerin muss halt fordern. Und die Politiker auch bei den Ohren nehmen im Notfall. Die Mehrheit der Wählerinnen sind Frauen, nicht?
Ja, absolut. Das wäre natürlich klug einzusetzen. Ne? Meine abschließende Frage an Sie. Wie kann oder wie soll denn ein positives Zukunftsszenario aussehen im Bereich der Gendermedizin?
Naja, dass das eben verwirklicht wird, was wir eigentlich schon jetzt lange haben. Wie gesagt, dass überall ins Pflichtcurriculum kommt, was Kinder von Anfang an die Studierenden hören und kennenlernen, dass in die Prüfungen integriert ist. Ich möchte das, ich merke, es ist ernst, das ist der einzige Grund, nicht? Dass in alle Gesundheitsberufe nicht integriert wird, das ist ja ganz klar, dass das alles selbstverständlich ist. Das finde ich immer ganz toll, wir können nicht sehr viel zeitmäßig anbieten in der Pflegeschule, aber dann kommen immer als Station so junge Schwestern oder Praktikanten, so, ja, sie kennen mal, da waren wir Frauengesundheit und so. Also das ist natürlich alles ein bisschen mühselig, aber das muss man machen und das wird auch gemacht und das muss als flächendeckend und natürlich, wir machen das jetzt, mein Gott, das ist glaube ich 17 Jahre. Natürlich gibt es noch sehr viele Ärzte und Ärzte, die das nie gehört und gesehen haben, aber immer weniger, weil die Kinder ja nachwachsen. Ne? Also ich glaube nicht, dass es noch aufzuhalten ist. Es dauert halt immer länger, als meine Geduld dafür übrig ist. Aber es, so weiter, glaube ich, ist schon der richtige Punkt. Und auch die Politik, wie gesagt, die weiß jetzt, dass es in Wien wieder neue Frauengesundheitsinitiative gibt. Es gibt in Kärnten einen Schwerpunkt für die Landesregierung für 23 Frauengesundheit mit vielen Aktionen, nicht mit Schulen, mit Vorträgen, mit und so weiter. Und es gibt auch in Tirol wieder einen neuen Anlauf Frauengesundheit, ein Programm zu machen, einen Plan auszuarbeiten. Also es ist schon was, nur wir sind nicht immer zu langsam und zu wenig, aber ich glaube, so muss man weiter tun.
Ja, und ich denke, dass das Wunschszenario, das dann wirklich ist, wie wir es auch eingangs besprochen haben, dass eigentlich eine individualisierte Medizin entsteht.
Ich glaube, das wollen alle. Ich glaube, das will jeder und jede, oder?
Genau, dass wir einfach zugeschnitten auf unsere Bedürfnisse, egal ob wir Mann oder Frau sind, egal welchen Geschlecht wir uns zuordnen, dass einfach auf unsere Bedürfnisse Rücksicht genommen wird und dass das einfach alles mit eingeflossen wird. Und
prinzipiell sollte nicht so ein Grundstück sein, weil im Endeffekt sitzt man immer einer Person gegenüber, oder? Wenn wir eine Patientin, einen Patienten und versuchen eben zu fragen, was er will, warum er da ist, nicht, was seine Gesundheitsforderungen sind und denen gerecht zu werden. Und das ist nicht nur für uns so, das ist genauso für die Pflege so, das ist genau für diese ganzen technischen Berufe so. Also wir haben ja immer eine Person dann, mit der wir bestmögliche Angebote machen, oder zum Steuergeld. Also sollte schon ungefähr das sein, was diese Personen, die Steuer zahlen wollen, nicht? Also ist Umdenken auf der Sicht nicht so großartig. Wir haben immer versucht, einer Person gerecht zu werden, oder? Das ist Medizin immer gewesen. Ich bin schlussendlich immer mit einer Person da gesessen oder gestanden oder was auch immer, aber irgendwas mit einer einzelnen Person. Also von dem her ist kein ganz besonderes Umdenken, würde ich sagen.
Frau Dr. Hochleitner, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Es ist sehr, sehr spannend, für diesen Einblick auch. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema, was gar nicht genug auch an Präsenz verlieren darf und an Wichtigkeit und das immer noch weiter nach draußen getragen werden darf. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Vielen Dank für Ihr Interesse. Danke.